Wir lesen ein Schriftwort aus zwei Stellen, haben wir aufgeschrieben. Einmal Hebräer Kapitel 1, Verse 9 bis 16. Hebräer 1, 11, 9 bis 16. Durch Glauben ist er, die Rede vom Abraham, ein Fremdler gewesen im verheißenen Land, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing auch Sarah Kraft, dass sie schwanger wurde und gebar, obwohl sie vom Alter her über die Zeit hinaus war. Denn sie achtete den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem, der bereits erstorben war, so viele geboren worden, wie die Menge der Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, das unzählbar ist. Sie alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht empfangen, sondern sie von fern gesehen und auf sie vertraut. Sie haben sie begrüßt und bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind. Denn die, die so etwas sagen, geben zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und zwar, wenn sie an das gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich dem Himmlischen. Darum schämt sie Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er baute ihnen eine Stadt. Und die zweite Stelle ist dann aus dem Brief zu den Ephesern, aus dem Kapitel 2, Epheser 2, und ich lese vom Vers 19 bis zum Schluss. Epheser 2, Vers 19, Abvers. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. In beiden Stellen ist uns vielleicht aufgefallen, ist die Rede unter anderem auch vom Fremdlinge und Gäste. Im Hebräerbriefschreiber redet hier von Fremden und Gästen, und er redet von den Propheten, die in die Zukunft schauten. Aber der Apostel Paulus schreibt dann an die Epheser schon, der sagt dann so, dass wir nicht mehr Fremde und Gäste sind, sondern Mitgenossen, Mitbürger des Heiligen und Gottes Hausgenossen sind. Einmal Fremde und Gäste, und doch sagt Paulus, ihr seid nicht mehr Fremde und Gäste. Und das Wort habe ich auch benannt heute, Fremdlinge und Gäste. Die Bezeichnung als Fremdling oder Fremden bezieht sich auf Menschen, die an einem Ort neu sind. Oder sogar mehr an einem Ort zugezogen sind an einem Ort. Und es ist so, die Erfahrung sagt uns, dass wenn die Menschen sogar viele Jahre an dem Ort leben, aber die Einheimischen nebenan, die da wohnen, bei Gelegenheit kommt es raus, das sind zugezogen, das sind nicht von uns, das sind Fremde. Es wird immer so sein wahrscheinlich und so bleiben unter den Menschen, und es ist wirklich nicht ganz so angenehm als Fremder vielleicht zu bezeichnet werden oder sogar als fühlen sich als Fremder. Einmal werden sie, die Menschen nennen mich vielleicht Fremder, aber wenn ich mich fühle als Fremder, das ist viel, viel mehr. Nicht so angenehm für den Menschen, und oder wenn der Mensch es sogar so spüren bekommt, dass du bist ein Fremder, dann ist das auch nicht so schön. Ich kann mich erinnern, als wir in dieses Land eingezogen sind, ich sage immer, wir waren so klein damals, so in dem Sinn, dass man neu ist, kennt nichts. Und wenn man den Mund aufgemacht hat, dann wusste jeder, woher du kommst. Ist auch heute noch bei unserer Generation so, als Fremder, ja. Und das spürt man dann und das fühlt man manchmal. Manchmal ist es eigentlich so unbemerkbar und ist in Ordnung, aber manchmal bekommt man das sogar zu spüren. Aber die Bibel spricht als Fremdlinge und Gäste in einem anderen Sinn. Ähnlich, aber doch ein anderer Sinn, ein Fremder und Fremdlingengast auf der Erde. Solange wir leben, sagt das Wort, sind wir Fremdlinge und Gäste. Und es gibt auch viele Stellen in der Bibel, wo über Fremdlinge und Gäste, nicht Gäste, über fremde Menschen gesprochen wird. Und Gott hat sogar im Gesetz Mose ein besondere Hinweise gegeben, wie das Volk Israel soll mit den Fremdlingen umgehen, die wo in ihrer Mitte sind. Ich habe mir ein paar Stellen aufgeschrieben. Es sind so viele Stellen im Gesetz Mose, in den Propheten. Zum Beispiel 5. Mose 24. 5. Mose 24, Vers 17. Du sollst das Recht des Fremden und der Weise nicht beugen und sollst der Witwe nicht das Kleid zum Pfand nehmen. Merken wir, Gott stellt den Fremdling und ein Waisenkind, ein Waise auf eine Stufe. Und er sagt, wenn du ein Waisenkind oder eine Waise vielleicht so gut behandelst, ja, und ihm keinen Schaden zufügst, aber du sollst genauso sein zu einem Fremden, weil er ist Fremder. Ihm ist es sowieso nicht so wohl, vielleicht nicht so gut, aber du sollst auch ihm das Recht nicht beugen, du sollst nicht Unrecht tun, nichts Unrecht zufügen. Und Prophet Zacharia, noch eine Stelle, will ich uns noch lesen, schreibt auch so in Zacharia Kapitel 7, Vers 10, Zacharia 7, ich lies vom Vers 9. So sagt der Herr Zebaoth, richtet Recht, und jeder beweise an seinem Bruder Güte und Barmherzigkeit, und tut den Witwen, Waisen, Fremden und Armen kein Unrecht. Sagt der Herr, also Gott tut keinen Unterschied machen, wenn Menschen fremd sind im Land. Und er sagt, man soll ihnen genauso kein Unrecht tun wie einer Witwe, wie einem Waise. Gott legt einen besonderen Wert auf die Menschen, die fremd sind. Und noch eine Stelle, wie Jesus spricht von einem Menschen, der nicht zum Volk, zu seinem Volk gehörte, zum Volk Israel. Lukas 17, die Begebenheit kennen wir alle ganz gut. Lukas 17, Vers 18, es geht um die 10 Aussätzige, wo die 10 sind gesund geworden, rein geworden, aber einer ist ja zurückgekommen. Vers 15 lese ich. Einer aber unter ihnen kehrte um, als er sah, dass er geheilt war, und pries Gott mit lauter Stimme, fiel zu seinen Füßen auf sein Angesicht und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind denn die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als außer diesem Fremden? Ein Ausspruch hat Jesus gesagt. Er sagt, die Begebenheit will jetzt nicht eingehen, aber ist doch keiner gefunden worden, der auch zurückkam. 9 waren aus dem Volk Israel. Aber wir merken, dieser eine, Jesus nannte ihn Fremde, weil er gehörte nicht zum Volk Israel, er hat mehr in sich gehabt. Er war besser als die jetzt, die 9, von denen musste eigentlich mehr erwartet gewesen sein als von Fremden. Und der Schreiber des Hebräerbriefes lässt uns etwas hineinschauen in die Zeit, in der lebten die Glaubensbeispiele, die uns in diesem Kapitel 11 gegeben sind. Und es ist so interessant, wie er das beschreibt, oder wenn wir das so vorstellen uns, wie die Glaubensmenschen geglaubt haben und wie sie in die Zukunft schauten und wie sie sich freuten auf das, was kommen wird, auf die Verheißung. Sie freuten sich und sie haben Gott gedient bis zu ihrem Tod und geglaubt und vertraut, dass die Verheißung in Erfüllung kommt, Verheißung auf Jesus Christus. Und obwohl die ist nicht eingetroffen, das ist nicht geschehen, solange sie lebten. Aber sie blickten eigentlich aus der Ferne und sie schauten mit einer Freude dieser Verheißung entgegen, obwohl sie das bezeugten, dass sie Fremde und Gäste gewesen sind. Es sagt so uns der Hebräer 11, Kapitel 13, sie sind alle im Glauben gestorben, so wie sie geglaubt haben, so sind sie auch gegangen in die Ewigkeit. Und die Verheißung haben sie ja nicht empfangen können, sie sind ja gegangen. Aber sie haben von der Ferne gesehen und sie haben die begrüßt und bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erden sind. Sie haben nicht gelitten unter dem, weil sie Fremdlinge sind auf der Erde. Es war für sie ganz in Ordnung und sie haben verstanden, und dass sie auf dieser Erde so wie auf einer Durchreise sind. Dass das, was nachher kommt, viel mehr wichtiger ist, viel schöner und viel herrlicher ist. Und sie lebten und sie bezeugten auch so und sie haben bekannt, dass wir sind Fremde und Gäste auf dieser Erde. Und er sagt im Vers 14, denn die, die so etwas sagen, geben zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Ein Fremder, er sehnt sich ja immer nach dem Vaterland. Ein Fremder, der auf einem Ort fremd ist, aber seine Gedanken gehen immer wieder zurück. Da bin ich geboren, in die Zeit an das Vaterland. Es kann nichts anderes sein. Er sehnt sich ja. Und so haben sie auch sich gesehnt nach einem anderen Vaterland. Aber wie ist das im Leben? Wie ist das in dem praktischen Leben? Wir sind ja heute auch Menschen, die auf dieser Durchreise sind. Wir sind nicht anders, wir sind nicht andere Menschen als die, die geglaubt haben und im Glauben gegangen sind in die Ewigkeit. Der Bruder hat uns gelesen aus dem Psalm 49 etwas Interessantes. Und mich hat es so bewogen, als ich zu Hause gestern Abend den Psalm gelesen habe. Eigentlich ist er so vielleicht ein strenger Psalm, ein schwieriger Psalm. Und doch redet er von Menschen, die da auf der Erde sind, aber sie haben das Gefühl, das Empfinden, sie bleiben das immer da auf der Erde. Ich habe das auch manchmal schon gedacht, dass Menschen leben nicht ein Leben, das ihr Handeln zeugt von dem, dass sie bald auch gehen würden. Aber es scheint so, dass sie immer da bleiben möchten, immer da bleiben werden. Und er sagt so im Vers 12, sie denken im Herzen, dass ihre Häuser immer bestehen, ihre Wohnungen für immer bleiben. Sie nennen Länder mit ihrem Namen. Dennoch kann ein Mensch nicht bleiben in seinem Ansehen, sondern er muss gehen, er muss sterben. Wie jedes Lebewesen auf der Erde geht, so muss der Mensch gehen. Aber der Psalmist sagt, es sieht so aus, dass sie meinen, sie werden immer bleiben. Es werden Städte nach ihrem Namen genannt, wie jetzt Astana, wissen wir, umgenannt auf einen Menschennamen. Keinen Sinn eigentlich. Für diesen Menschen hat es keinen Sinn. Es ist keine Hilfe für ihn, für die Ewigkeit, sondern gänzlich nutzlos. Aber die Menschen tun das und die Menschen freuen sich, die Menschen sind stolz darauf und sie vergessen, dass sie das eigentliche Ziel verfehlen. Das Ziel, der Zweck ihres Lebens das geht schief. Sie verlieren das, sie sehen das nicht mehr. Und die Menschen, die Rede ist in dem Psalm 49 von Menschen, die reich werden, reich geworden sind, reich werden wollen. Es geht eigentlich auch nicht nur um den Reichtum. Menschen können auch streben nach besonderem Wissensstand oder streben nach einem hohen Posten irgendwo auf der Welt. Alles vergänglich, alles nutzlos für die Ewigkeit, weil er doch ein Fremder und ein Gast ist der Erde. Er bleibt nicht auf der Erde. Und wir haben auch Beispiele in der Bibel, wo Menschen mehr auf das Materielle geschaut haben, mehr geschaut haben auf das natürliche Leben. Und dabei merkten sie gar nicht, dass sie Schaden an ihrer Seele leiden doch würden. Sie merkten das gar nicht und leben ein Leben für sich allein. Und ich glaube, dass viele Menschen machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, dass sie Fremdlinge sind auf der Erde. Ich denke jetzt an das Beispiel noch, als Jesus, als der reiche Jüngling zum Jesus gekommen ist. Er hat sehr guten Beweggrund gehabt und fragte Jesus, was muss ich tun, dass ich selig werde? Er hat etwas in sich empfunden, in seinem Herzen war etwas und er hat verstanden, weil er eigentlich auch klug gewesen ist und hat eine gute Erziehung wahrscheinlich gemacht und sich doch an das Gesetz, an vielem gehalten hat, dass es nicht genug ist, es fehlt ihm etwas. Und er hat Bedenken gehabt, dass das, was er jetzt besitzt, und wenn er mit diesem Besitz, ich meine seelischen Besitz, gehen würde in die Ewigkeit, dass es nicht ausreichen würde. Und er fragt Jesus. Und Jesus sagte zu ihm, er soll alles verkaufen. Verkauf alles, mach dich ganz los von dem allem, verteil das Geld, behalt nicht für sich. Und es heißt, und der Jüngling ging betrübt weg. Es war ihm sehr schade, dass das der einzigste Weg gewesen ist, um das Erbe, das himmlische Erbe zu erben. Es hat ihm sehr leid getan. Warum war er betrübt? Weil es ihm leid tat, dass er das aufgeben muss, dass er es lassen muss. Und er ging weg. Er ging weg. Wir lesen nicht, dass er zurückgekommen ist. Aber er war ausgerichtet auf das Irdische. Es heißt doch, dass er war sehr reich. Das war sein Herz, das war das, was er gern hatte, das, was er liebte. Und so ging er weg von Christus. Das andere Beispiel vom Lot, 1. Mose 13. Die Geschichte kennen wir alle sehr gut, wir werden sie nicht durchgehen. Aber in dem Kapitel 13, 1. Mose, ist die Rede, dass Abraham war reich und Lot war reich und sie wohnten in der Nähe zueinander. Und dieser Reichtum bestand im Großteil aus dem Vieh. Und es heißt so, im Vers 6, das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Für mich war das eigentlich sehr schlimm, als ich das so gelesen habe. Sie konnten nicht beieinander wohnen. Aber was war das, die Ursache? Das war der Reichtum. Denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots. Es war noch kein Zank zwischen Abraham und Lot. Das hat Abraham dann durch weises Handeln vermeiden können, aus dem Weg gehen können, dem Zank. Aber es war viel Reichtum da und Zank war da. Merken wir ja, wie ein Reichtum kann unter den Menschen, was er bringen kann. Die waren reich und die Hirten zankten sich. Jeder wollte das Vieh auf der besseren Weide weiden. Jeder wollte das Vieh weiden, dafür, wie viel Wasser gewesen ist. Jeder eiferte für seinen Herr. Aber ich fragte mich zu Hause, hat Lot das nicht gewusst? Dass Abraham das gesehen hatte, lesen wir. Darum hat er ja den Vorschlag Lot gemacht. Wähle, was du möchtest. Ich will Frieden haben. Er wollte Frieden haben mit Lot. Er wollte keinen Unfrieden haben unter ihnen zwei. Sie waren nah zueinander. Aber er wollte auch keinen Unfrieden haben unter den Hirten. Das wollte er auch nicht. Aber Lot war still. Ich glaube, dass Lot wusste, dass die zanken. Ich bin überzeugt, dass Lot das auch mitbekommen hatte. Aber es war ihm doch recht, dass sein Vieh eine gute Weide hat, sein Vieh auch Wasser hat und sein Vieh gedeihen möge. Warum glaube ich das so? Weil Lot weiterhin auch so gehandelt hatte. Er hat nicht gehandelt wie Abraham. Als Abraham ihm vorgeschlagen hatte, wähle, welches Land willst du wählen und zieh dorthin und ich gehe dann in die andere Richtung. Lot hätte sagen können, weißt du, Abraham, du bist ja viel älter als ich. Ich ehre dich. Abraham hat Lot aus der Gefangenschaft befreit. Ich ehre dich. Wähl doch du zuerst. Nein. Was sagt uns das Wort? Vers 10. Da hob Lot seine Augen auf und besah die ganze Gegend am Jordan. Denn bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägypten. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Geschwister, wohin hat Lot geschaut? Ja? Es heißt, er hob seine Augen auf. Er hat jetzt nicht zufällig in diese Seite geschaut, wo vielleicht kein Wasser ist gewesen oder eher vielleicht ein mageres Land. Nein, er wusste, wohin er schauen muss. Und er schaute in diese Gegend, ganze Gegend in Jordan, weil das war wasserreich. Es war ein segensreiches Land, das hat der Herr gegeben, diesem Land, dass das schön sein soll. Und es war wie der Garten des Herrn. Und da erwählte, natürlich, das hat Lot erwählt und zog nach Osten. Er zog an das schöne Land. Er schaute in die weite Welt hinein. Er schaute in die Welt hinein und das hat ihm gefallen. Aber was er überhaupt nicht beachtet hatte, und er wusste das sicherlich, dass er ja gegen Sodom gezogen ist, merken wir, wie ein materielles Ziel, wie es Menschenaugen kann, naja, werde ich sagen, verblenden. Wie er wusste doch, dass er gegen Sodom ziehen muss. Und es heißt dann später, dass er wohnte dort, aber die Leute von Sodom waren böse und sündigten sehr gegen den Herrn. Es hat alles keine Rolle gespielt für Lot in diesem Moment. Hauptsache, er hat die schönen Weiden, er hat viel Wasser und sein Hab und Gut vermehrt sich. So handelte Lot. Aber Geschwister, er hat nicht gerechnet, dass er doch ein Fremdling und Gast auf der Erde ist. Er hat so gehandelt, er hat eigentlich seinen Bruder benachteiligt. Er hat das Beste erwählt. Es hat ihn überhaupt nicht interessiert, wie es Abraham gehen würde, wo wird er Weide finden, wo wird er Wasser finden. Sie trennten sich. Die zwei trennten sich und Lot erwählte das, was den Augen gefiel. Er erwählte das Natürliche, das vor Augen gewesen ist. Und wir wissen, wie Lot davongekommen ist. Wir wissen, wie Lot gerettet worden ist, auf welche Weise. Gott musste eingreifen. Gott hat die Engel gesandt. Die Engel mussten eingreifen. Die meisten Engel mussten Lot fast herausschieben aus dieser Gegend, damit er am Leben bleibt. Und Geschwister, so gehen Menschen im Leben, sie trachten nach dem Reichtum, wie im Psalm 49 steht. Sie trachten und sie merken gar nicht, was sie verlieren, wie viel sie Leid vielleicht in andere zufügen. Hauptsache, ich komme vorwärts, aber es ist auch ein Fremdling. Und so ist Lot und ich denke immer wieder, wie er doch dann Vorteil gesucht hatte, als die Engel sagten ihm, er soll sich auf der Gebirge retten, ja. Er sagt, nein, dort möchte nicht, ich möchte die andere in die Stadt. Ja? Und Gott ließ es zu, weil er wollte so. Aber er ging wieder einen anderen Weg. Und so wurde Lot gerettet, aber er war auch ein Fremdling und ging. Und wir wissen ja, wie es mit Sodom gegangen ist und mit Lot gewesen ist. Ich habe mich noch zu Hause gelesen, die Stelle, als Jakob vor dem Pharao stand, 1. Mose 47. Und Jakob wusste, dass er nicht mehr lange leben wird. 1. Mose 47, als Jakob nach Ägypten gekommen ist, da bringt Josef ja ihn vor den Pharao. Und Pharao fragt ihn, wie alt bist du? Und dann sagt Jakob so im Vers 9, die Zeit meiner Wanderschaft ist 130 Jahre. Wenig und böse war die Zeit meines Lebens und reicht nicht an die Zeit meiner Väter und ihrer Wanderschaft. Jakob war hier 130 Jahre alt. Und ich glaube, Jakob fühlte, dass er nicht so alt werden wird wie zum Beispiel Isaac. Isaac wurde 180 Jahre alt. Er fühlte das und vielleicht hat es ihm Gott auch klar gemacht. Aber er blickt auf seine Zeit zurück. Für uns ist das sehr viel, ja, 130 Jahre. Und er sagt, wenig und böse war die Zeit. Und ich glaube, Jakob hat auch manchmal gesehen und auch zurückgeschaut auf seine Zeit, seine Jahre, Zeit seiner Wanderschaft, seines Lebens auf der Erde. Und er hat ja gesehen, dass die böse Zeit, die er durchmachen musste, war manchmal auch von ihm selbst verursacht. Wir wissen, dass Jakob, erstens hat er betrogen seinen Vater und dann musste er von seinem Bruder fliehen. Wir wissen, wie er bei Laban gedient hatte, wie er ausgenutzt wurde. Und dann, wie er später wiederum zurückkommt und hat eine Angst von seinem Bruder. Er war ja nicht versöhnt. So viele Jahre lebt er als Fremdling auf der Erde. So viele Jahre lebt er als mit einem unversöhnten Herz in der Fremde. Und jetzt kommt er zurück. Und da kommt der Augenblick, wo er Angst hat vor seinem Bruder. Wir wissen auch, wie die Söhne Jakobs, wie viel ihm Leid zugefügt haben. Und das nennt Jakob eine böse Zeit, eine schwere Zeit. Aber Geschwister, aber Jakob wusste, dass er gehen wird. Und ich glaube, er hat sich auch gesehnt nach einer Zeit, nach einer anderen Heimat, nach einer Heimat, der er eigentlich endlich in Stille und Ruhe leben kann, weil er auch Fremdling gewesen auf dieser Erde. Und darum ist es wichtig, Geschwister, uns in unserer Wanderschaft, in unserem Leben, so ein Leben zu führen, dass wir frei sind, dass wir, wenn der Herr uns abrufen, wenn wir an diesem letzten Tag stehen würden, dass wir frei sind, dass wir nicht wie Jakob viele Jahre etwas auf dem Herzen haben. Das kann auch möglich sein. Das ist auch eine Möglichkeit. Und doch das Bewusstsein, ich bin ein Fremdling, ich bin ein Gast. Das sollte uns jedem Einzelnen helfen, von diesem allem frei zu werden und loszuwerden. Jakob sagte auch sogar, als er gehört hatte, dass Josef lebt, dann hat er gesagt so, ich will gehen, ihn sehen und dann sterben. Und als er dann Josef gesehen hatte, hat er gesagt, mein Angesicht hat dich jetzt gesehen, jetzt bin ich frei, jetzt will ich sterben. Es hat er Frieden in der Seele gefunden. Ich glaube, 17 Jahre später starb dann Jakob. Ich denke, wie oft Menschen gehen mit ihrer Seele um, ohne einer Verantwortung. Ich glaube, wir müssten als Menschen sogar einen Respekt haben von unserer Seele, weil dies ja, das Leben, das ist das, was Gott einem jeden Menschen gegeben hat, das Leben, die Seele des Menschen. Und manche Dinge können unsere Seele belasten, manche Dinge können uns unser Herz schwer machen. Oder wir vielleicht könnten nicht so ernst nehmen, die Dinge, die ernst genommen werden. Ich habe gedacht zu Hause an den Esau, wie er auch in Hebräerbrief das angeführt, wie er gehandelt hatte, rücksichtslos und ohne jede Verantwortung. Hebräer 12, Vers 16 und 17 sagt er so, dass niemand ein Unzüchtiger sei oder ein Gottloser wie Esau, der um eine Speise willen sein Erbsgeburtsrecht verkaufte. Denn ihr wisst, dass er später, als er den Segen erben wollte, verworfen wurde. Denn obwohl er ihn mit Tränen suchte, fand er doch keinen Raum zur Buße. Ich glaube, diese Begebenheit von Esau, die muss sehr ernst genommen werden. Esau hat eine besondere, bevorzugte Stellung gehabt im Hause des Vaters. Er war der Erstgeborene und nach dem Gesetz Mose war er derjenige, der alles bekommen hatte, dem alles zugefallen ist. Und die anderen mussten ihm dienen, die anderen mussten ihm folgen. Aber Esau hat das alles missgeachtet. Es war für ihn, es hat für ihn nicht diesen Wert gehabt in diesem Moment, als er hungrig gewesen ist. Er hat um eine Kleinigkeit hat er das verkauft. Aber das Wort sagte uns, er suchte unter Tränen. Er suchte das Erbe, er suchte den Segen unter Tränen. Aber er war verworfen. Er war verworfen. Und wir können uns vorstellen, wenn jetzt ein Mensch weiß, er lebt noch, aber er ist verworfen vor Gott. Er ist von Gott verworfen und es gibt keine Gnade für ihn. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für einen lebenden Mensch, als zu wissen, dass für mich gibt es keine Gnade. Und er suchte sie und mit Tränen und fand keinen Raum zur Buße. Es ist eben nicht gegeben worden. Und doch war er auch ein Mensch, der eine Wanderschaft hatte. Doch war er auch ein Mensch, der nur eine Zeit lang auf der Erde gewesen ist. Und er wusste doch das genau, dass er gehen würde. Und doch machte er sich keine Gedanken und ist so umgegangen mit seiner Seele. Und es ist in der Verantwortung jedes einzelnen Menschen, für seine Seele zu sorgen. Es liegt in den Menschen auch Kraft, für die Seele zu sorgen, weil wenn der Mensch will, dann schenkt Gott das einem, dann schenkt Gott auch die Kraft. Und der Hebräer-Briefschreiber sagt im Kapitel 9 noch etwas, ein Wort, Kapitel 27, und wie den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und das ist, Geschwister, sehr wichtig, abhängig von dem, wie die Zeit meiner Wanderschaft auf der Erde gewesen ist, wie ich habe gelebt haben, was ich gesammelt habe, was ich für den Herrn getan habe, was ich für die Menschen getan habe, was ich für mich getan habe, für was habe ich gesorgt in meinem Leben und für welchen Zweck überhaupt ich auf meiner Erde lebte. Der Schreiber des Briefes sagte auch im Vers 11, das habe ich schon uns gelesen, in Vers 13, dass die Glaubensmänner sagten auch, sie haben sie begrüßt die Verheißung und bekannt, dass sie Fremde und Gäste auf Erde sind. Und der Vers 14 sagt, denn die, die so etwas sagen, geben zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Das habe ich schon gelesen. Aber das ist das, Geschwister, sie haben das zu verstehen gegeben, indem sie bekannt gegeben haben, indem sie bekannte, dass sie Fremde und Gästliche sind auf Erde. Und meine Liebe, glückliche Menschen sind eigentlich die, die ihr Leben nach dem Himmel ausrichten. Die Ausrichtung des Menschen ist ganz wichtig im Leben. Und so wie der Mensch sein Ziel setzt, so der Mensch die Ausrichtung im Leben, die Weiche stellt, so wird er auch weitergehen, so wird er auch weiterleben. Und selig sind eigentlich die, die in ihrer Wanderschaft, das, was böse genannt werden kann, das, was nicht gut genannt werden kann, ob das Krankheit, ob das Armut gewesen ist, ob das Verspottung gewesen ist, oder dass wir verlacht werden, sind geworden, dass wir doch in diesem Moment unsere Zeit auf das Ewige gerichtet werden, auf das Ewige richten mögen. Entschuldigung. Wenn wir vielleicht auch von meisten Menschen nicht verstanden und verlacht werden, Geschwister, die Zeit, in welcher wir leben, ist nur eine kurze Zeit. Die Zeit wird wiederum ein Ende nehmen. Wir haben vor kurzem von einem Menschen gesprochen, der auch früher Gott diente, aber heute sieht es so aus, ob der Mensch überhaupt nie von Gott was gehört hätte, ob der nie was mitbekommen haben. Der Unglauben ist so groß. Die Wege, die er geht, sind so verkehrt, so unschön. Und doch muss er auch eins gehen. Und dann sagte ich zu meiner Frau, ich glaube, die Menschen machen sich überhaupt keinen Gedanken. Und ich glaube, dass sie glauben gar nicht, dass wenn der Tag kommen wird, dass sie in eine Ewigkeit gehen werden. Das glauben sie gar nicht. Das Leben kann schwer werden. Das Leben kann unter Umständen sehr schwer werden für Menschen, die Gott dienen. Aber Jesus sagte eine schöne Verheißung für uns in Matthäus 5, sagte er in der Bergpredigt, wo er uns die Seligpreisungen angeführt sind. Ich lese mal von Vers 11. Glückselig seid ihr, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen und allerlei Übles über euch behaupten, indem sie lügen. Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Eine Verheißung, Geschwister, ist gegeben uns, die wir doch auf der Erde noch Fremdlinge sind, die wir auf der Erde noch eine Zeit zum Leben haben, kurz oder lang, manche noch länger, manche weniger. Aber er sagt so, seid fröhlich und getrost. Im Himmel kommt die Belohnung, die Hoffnung, mit der wir leben dürfen heute, dass im Himmel alles schön wird sein und reichlich belohnt wird. Ein Fremdling wird einmal in die Heimat kommen, auch hier auf Erde. Wir haben gelesen in dem Brief zu den Epheser, ihr seid nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern ihr seid Miterben und Mitgenossen des Hauses Gottes, dieses Hauses Gottes, welcher nicht irgendwie so zusammengestellt ist, nicht etwas so Einfaches oder Unstabiles, aber sagt, da ist ein besonderer Grund, auf dem Grund der Propheten, Apostel und Propheten, und er sagt, da in diesem Haus, wenn ihr dieses Heim gefunden habt, in diesem Haus, seid ihr nicht mehr Fremde, nicht mehr Gäste, weil dahin gehört ihr. Von nun an, wenn ihr in das Haus gekommen seid, dann gehört ihr in dieses Haus in alle Ewigkeit, weil dieses Haus ist auch oben im Himmel. Darum sagt er, sind ihr nicht mehr Fremde und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und seines Gottes Hausgenossen sind. Und was nochmal noch mir so wichtig ist gewesen, ganz wichtig ist für uns jetzt, die wir Kinder Gottes sind und Gott dienen, von Herzen Gott dienen wollen und uns alle Mühe geben, Gott treu zu bleiben. Aber ganz wichtig ist, Geschwister, dass wir vor der Himmelstür nicht als Fremdlinge angesehen werden. Das bewahre Gott uns alle, das schenke uns Gott allen, dass wir, wenn wir vor der Himmeltür stehen würden, dass uns aufgetan wird. Ein Fremder, wenn ein Fremder zu Hause klopft, wir haben Scheu, schnell aufzumachen. Ja, wir schauen erst, wer ist es? Und wenn wir irgendwie ein Vertrauen vielleicht gewinnen, wenn wir den Menschen sehen, wie er aussieht, und dann tun wir auf, ganz vorsichtig, ja. Aber wenn wir merken, der ist total fremd, den möchte ich nicht haben, machen wir gar nicht auf. Aber Geschwister, das ist wichtig für jeden Menschen, dass eben das im Leben bewusst ist, ich bin auf einer Durchreise. Ich werde einmal von hier gehen müssen, jung oder alt. Jedes Alter kann mal in die Ewigkeit gehen. Aber dass die Tür wird aufgetan. Und wenn die Tür aufgetan wird, Geschwister, dann sind wir keine Fremdlinge für den Himmel. Ein Fremder wird dort nicht hineingehen. Der Herr helfe uns allen, auch mir besonders auch. Es ist manchmal nicht einfach im Leben. Manchmal kommen Dinge auf uns zu, dass wir ungeschickte Worte sagen können. Oder es kommt etwas und das tut uns leid. Ja? Aber Geschwister, wir müssen von dem auch dann frei werden können. Wir müssen Wege suchen, frei zu werden. weil es kommt der Tag, dass wir auch gehen würden. Und wohl uns, wenn wir an der Himmelstüre empfangen werden, in dieser Herrlichkeit, wo Jesus Christus ist, wo alle Heiligen sind, die auch Mitgenossen, Miterben dieses Hauses sind. Der Herr segne uns. Amen.